Willkommen zurück im Probeschluck-Podcast, der Wein-Podcast mit Sommelier Raphael. Heute besprechen wir ein Thema, welches schon seit der Geburtsstunde von Wein Bestand hat, aber sicherlich noch nicht zu Ende geforscht wurde. Ein Wort, welches schon fast mit Naturwein oder Orangewein gleichgesetzt wird. Ein Wort, welches wir alle falsch verwenden. Es geht weiter mit der Reihe der verschiedenen Ausbaumethoden. Heute Tongefäße oder wie man es kennt, die Amphoren. Diesmal zu Gast ein wahrer Experte in diesem Bereich. Er handelt mit Naturweinen und schrieb seine Abschlussarbeit über die Amphoren. Begrüßt mit mir Florian Ehn. Los geht's. Ja, ich bin echt froh, dass der heutige Podcast stattfindet und dass wir es geschafft haben, nach einigen Versuchen, dass wir hier ein bisschen zusammensitzen und über das Thema sprechen. Bist ja viel beschäftigter Mann, eigentlich auch ziemlich unterwegs, muss man sagen, in der Weinbranche, in dem Bereich. Und freue mich, dass wir über das Thema sprechen können. Wir haben ja vor einigen Wochen haben wir das Thema Behälter, verschiedene von Granitfass, über verschiedene Holzfässer, Betoneier gesprochen. Und wir haben eigentlich ein Thema noch gar nicht besprochen, was eigentlich schon ein ziemlich großes Thema mittlerweile ist oder wieder geworden ist, das Thema Amphoren oder generell Tongefäße, wie man es immer benennen mag, Quefris. Und ich glaube, dass du, Flo, da ein sehr guter Gast bist, weil du doch in dieser generellen Naturweinszene, wenn ich es jetzt so mal definieren kann, obwohl die Definition sehr schwierig ist, sehr cooler Gast bist. Also vielleicht magst du dir mal kurz vorstellen für die dich noch vielleicht gar nicht kennen. Ja, was machst du so und wer bist du?
Ja, mal Raphael, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Florian Ehn. Ich bin aus Ybbs an der Donau und bin dort seit knapp 10 Jahren als Weinimporteur tätig. Mhm. Wie du schon gesagt hast, Naturwein ist ein Begriff. Ich verwende lieber den Begriff Low-Intervention-Weine. Also Weine, das ist eben das Feld, mit dem ich arbeite, Weine, die zumindest biologisch produziert sind. Im Weingarten und wohl im Keller dann auf die meisten erlaubten Zusatzstoffe verzichtet wird, wenn man es jetzt so ganz kurz umreißt, ist eben der Hauptteil meines Sortiments dann eben für noch um die 30 Sake, die ich mit meinem Partner in Holland importiere und da bin ich eigentlich einer der größten Anbieter in Österreich, was Sake betrifft.
Sehr cool.
Ich habe eigentlich Archäologie studiert.
Okay.
Bin dann während des Studiums mit Wein in Kontakt gekommen. Zuerst als Konsument, so die meisten. Und habe dann relativ früh gemerkt, dass mir das Thema eigentlich mehr Spaß macht. Und habe dann schon versucht, wie ich das irgendwie im Studium dem ich etwas nachgehen kann. Und habe meine Abschlussarbeit über römischen Weinbau geschrieben. Und wie man den jetzt sozusagen in unseren Breiten nachweisen kann. Also mir ist das eigentlich immer Zeiger gegangen, dass jeder Weinbauort sich auf römische Tradition beruft und Nachweise gibt es eigentlich so gut wie nie. Ja, das war irgendwie so okay. Mein Zugang dazu. Und ich habe mich danach dann mit einem kurzen Abstecher auf der BOKU verabschiedet nach Italien und bin auf die Slow Food Uni gegangen in Piemont. Und im Zuge der 3 Jahre auf dieser Uni bin ich dann mit dem, was so unter Naturwein halt läuft, unter dem Begriff in Kontakt gekommen und eben auch mit Weinen, die in Tonamphoren hergestellt werden, speziell mit den Weinen in Georgien, weil das eben prinzipiell von dort her kommt. Und weil das auch Slow Food Presidio ist, also da steht so Slow Food sehr stark dahinter, das zu fördern. Und das war dann irgendwie sehr naheliegend und habe dann über dieses Thema eigentlich vor 11, 12 Jahren jetzt meine Abschlussarbeit geschrieben und war damals eigentlich eine der ersten etwas weitergehenden Arbeiten. Also nicht nur jetzt auf den Aspekt des Gefäßes, auch auf das Georgischen bezogen, auch was das eben, was da verschiedene Traditionen gibt. Es gibt ja nicht nur die sozusagen georgische Tradition, auch wenn das jetzt sozusagen das am Anfangspunkt historisch gesehen steht. Dann auch über die Frage, was passiert ist in der Amphore, was ist die Verbindung zur Biodynamie, auch gewisse Aspekte von der Konsumentenseite, halt alles jetzt im Lichte der Jahre, wo sind wir da, 2011, 2012, 2013, so in dem Bereich, also das, wo das alles bei uns noch relativ jung und frisch war. Mittlerweile, wenn ich jetzt das überspitzt formuliert, hat fast jeder Winzer eine Amphore im Keller und sei es nur für persönliche Experimente.
Ja, sehr cool. Also wenn ihr das jetzt so hört, dann bist du eigentlich sogar ein nur spannenderer Podcast-Gast. Ich hätte nicht geglaubt, dass du eigentlich schon so tief in der Materie drinnen bist. Thema Naturwein hast du angesprochen, die Begrifflichkeit, da haben wir mit dem Peter Heimlich, die Weine haben wir da von dir, aber diese Begrifflichkeiten ein sehr schwieriges Thema, es wird ja oft auch so ein bisschen als Synonym Natural Wine, oft als Synonym für Orange Wein und das wieder so ein Synonym für Weine aus Amphoren, also vor allem Konsumenten, die gar nicht so in dem Thema drinnen sind, ja, es ist einfach wenig erklärt, ja, was, wie, wann und hin und her. Und deswegen glaube ich, ist so eine weitere Folge gar nicht schlecht zum Thema speziell jetzt Amphoren, weil Naturwein, das Thema haben wir doch schon ein bisschen beleuchtet. Du hast da gesagt, die Brücke zu biodynamischen Weinen, finde ich spannend. Wir haben nämlich morgen den Niki Moser da sitzen. Sehr schön, und ja. Das kommt dann nächste Woche zum Thema wieder biodynamische Weine. Aber speziell zu den Tonamphoren. Wir haben uns ja heute speziell unterhalten und ich finde es eigentlich ein sehr spannendes Thema. Du hast gesagt, es gibt schon sehr viele Weingüter, die entweder drin ausbauen oder für persönliche Experimente oder eigentlich zum Vergären in den Behältern drinnen. Was würdest du sagen, ist denn der größte Grund, warum man Wein überhaupt in solchen Amphoren heutzutage überhaupt ausbaut? Weil früher war es ja doch einer der Gefäße, in denen es, wie sagt man, überhaupt erst möglich war, ja, vor allem in gewissen Gebieten. Was würdest du sagen, ist jetzt so der größte Grund, warum man das macht?
Naja, also du kommst gleich mit der,
mit der schwierigsten
Frage aller Fragen.
Ja. Ja, wir starten ja direkt ein.
Naja, das ist im Prinzip ist es die größte Frage und man könnte es eigentlich dann auf verschiedene Punkte verteilen. Also es hat sicher gewisse önologische Aspekte, die Amphore zu verwenden. Es hat auch dann im Spannungsfeld von Biodynamie, von eben damals Naturwein, die Frage eines Behälters, der eben so weit wie möglich natürlich ist. Ja, das sind eben die zwei größten Punkte. Also man müsste ja eigentlich schon von vornherein sagen, es gibt ja nicht diesen einen Naturwein. Das ist wie, wenn ich sage, es gibt den einen Barriquewein. Also es ist immer die Frage, du hast da genug Faktoren, die reinspielen von der Größe, also vom Inhalt her, wie groß ist die Amphore. Gibt es Unterschiede. Welcher Ton? Also dieser Ton ist nicht gleich Ton. Da sind die Unterschiede größer wahrscheinlich nur als beim Holz, wobei da habe ich auch verschiedene Holzarten. Ne? Dann, wie beim Holzfass, die Toastung, behandle ich ja den Ton ebenfalls. Ne? Also gibt es ja die Möglichkeiten, dass ich ihn komplett unbehandelt lasse, was gewisse Schwierigkeiten bringt. Oder können wir gerne nachher dann noch drüber reden, über den ganzen Bereich des Gefäßes an sich. Oder ich behandle den Ton mit verschiedenen Möglichkeiten, bis hin, dass ich es glasiere, innen vetrifiziere, sodass ich praktisch ein komplett inertes Behältnis habe, also was überhaupt keine Reaktion jetzt dann zulässt mit dem Gefäß oder Einflüssen von außen in dem Sinne. Ne? Brenntemperatur. Das heißt, ich bin ja auch beim Begriff Tonamphore, das sind ja schon zwei ist zwei Wörter hier verbunden, die ja nicht ganz korrekt sind. Ne? Also eigentlich ist es ja Terrakotta. Also weil Ton ist ja nur das Ausgangsmaterial und ich muss es ja brennen und dann bin ich in der Keramik und dann ist es zumindest einmal Terrakotta. Und je nach Brenntemperatur bewege ich mich zwischen Terrakotta, Steinzeug oder Porzellan. Mhm. Also da ist einerseits einmal sehr wichtig, fast das Wichtigere, die Brenntemperatur. Natürlich auch unterscheidet sich etwas die Zusammensetzung von Ton. Temperatur, eine Frage, die dann natürlich Auswirkungen hat auf das Gefäß an sich. Je höher ich brenne, umso geringer ist dann natürlich die Porosität des Gefäßes.
Mhm. Aber ich finde das sehr gut, was du angesprochen hast.
Das Wichtige ist, es gibt keinen, nicht den einen Amphorenwein. Und dann kommen noch andere Aspekte dazu, wie jetzt, wenn ich vom Gefäß einmal weggehe und dann schon mich für eins entschieden habe, vergehre ich jetzt nur im Gefäß oder baue ich auch aus? Mhm. Oder vergehre ich woanders und baue nur aus? Arbeite mit oder ohne Maische? Also die ganzen Fragen, die ich habe, die ich genauso beim Einsatz von Holz habe oder wurscht Beton. Das heißt, es gibt nicht den einen Fall. Und wenn man zur Begrifflichkeit vielleicht noch ein Wort sagt, das war in der Fall Ton, Amphore ist es ja auch nicht. Mhm. Also Amphore ist ja an sich ein Gefäß, was zum Transport dient und zwei Henkel hat, also Amphi und Phrein, die zwei griechischen Wörter drin, also beide an beiden Seiten Henkel zum Tragen. Ne? Mhm. Und im Prinzip passt zur Amphore nur die Form, nämlich dieses bauchige Ovale mit dem spitz zulaufenden Ende. Mhm. Aber im Prinzip ist es keine Amphore.
Was ist es dann?
dann ist die Frage, welche Sprache ich wähle. Also, bei uns müsste man ja fast überlegen, nachdem wir eher vom Römischen beeinflusst sind, dass man das Dolium nennt.
Dolium,
okay. Das war die Bezeichnung bei den Römern für das Gefäß, sowohl fürs Vergehren wie auch Lagern, was diese Form hat und mehr oder weniger tief eingegraben war im Boden.
Werbung! Das erste Probeschluck-Event und du bist mit dabei. Beim ersten Probeschluck-Live-Podcast. Am 11. Mai im neuen Probeschluck-Studio in Mank in Niederösterreich bekommst du das volle Programm zum Thema Wasser und Wein. Sprudel von Andreas und Martina Schachenhuber, hochkarätige Weine vom Weingut Kolvenz, Wasser von Sommelier Michael Obermüller, Special Buffet gekocht von mir und nicht zu vergessen, wir haben zwei außergewöhnliche Gäste, Andi Kolvenz höchstpersönlich und Sommelier Michael Obermüller. Du kannst natürlich mitverkosten und dich beriesen lassen, während wir oberschlau ins Mikro sprechen. Und das Ganze um unschlagbare 15 Euronen. Ja, richtig gehört. Aber seid schnell, denn es gibt nur exklusive 20 Plätze. Sichert euch euer Ticket auf probeschluck.com/shop. Der Link wie immer in den Shownotes. Ich wiederhole, sichert euch euer Ticket auf probeschluck.com/shop.
Spannenderweise war es so, dass die Römer da je nach Temperatur gegangen sind. Das heißt, je heißer es war, je mehr im Süden wir waren, umso weiter war das Dolium eingegraben im Boden. Mhm. Und im nördlichen Bereich war es dann etwa nur mehr ein Drittel im Boden versenkt. Oder eben bei den georgischen Amphoren hätte man das Wort Quäfri, was das Hauptwort ist, beziehungsweise im westgeorgischen Raum, da haben wir auch Unterschiede. Mhm. West- und Ostgeorgien unterscheiden sich in mehrerer Hinsicht im Weinbau. Da würde man teilweise lokal Tschuri dazu sagen. Mhm. In Griechenland wäre es der Pitos, wenn man schon statt Amphore ein griechisches Wort nehmen möchte. Oder eben Tinacha, wie man es heute noch verwendet, in Spanien oder Talia in Portugal.
Wahnsinn.
Also so verschiedene, gibt verschiedene Begriffe natürlich. Ja. Das nennt aber Amphore wäre eigentlich, also, ja. Aber unter Amphore kann sich jeder was vorstellen.
Okay.
Insofern werden wir auch heute bei dem Begriff Tonamphore bleiben.
Aber ganz. Zum Verständnis. Ja, genau. Aber wahnsinnig cool. Wir sind jetzt ein paar Minuten im Podcast und ich muss sagen, dass schon so viel geballtes Wissen eigentlich jetzt alleine nur wegen der Begrifflichkeit jetzt da schon von dir kommt. Deswegen echt wahnsinnig cool. Ich glaube, für Sommeliers und teilweise auch für Weingutsbesitzer echt ein cooles Background-Wissen. Da kann man sehr viel punkten, wenn man mit solchen Begrifflichkeiten kommt. Warum die gemeine Frage schon zum Anfang, warum man das überhaupt ausbaut, ist folgende, weil ich einfach draufgekommen bin bei den anderen Behältnissen in den anderen Folgen. Übrigens, wer die noch nicht gehört hat, gerne noch anhören, dass wir sie jetzt auf dem gleichen Stand sind alle. Weil ich einfach gemerkt habe, teilweise spielt nicht der Behältnis an sich so der größte der Einfluss, sondern was für ein Wein gebe ich rein, was will ich für einen Weinstil erreichen, was mache ich überhaupt mit dem Behältnis, wie du schon richtig gesagt hast. Deswegen ist heute so ein bisschen die Idee, das so teilweise ein bisschen auszublenden, wobei das schon schwierig ist, und mehr so in die Richtung, vielleicht mich interessieren würde auch wirklich Einfluss von dem Behältnis an sich. Aber du hast, wie gesagt, schon sehr richtig gesagt, dass das auf jeden Fall einmal sehr, sehr, sehr viel mit einspielt. Wir haben aber trotzdem gehabt, ich meine, bei den anderen Behältnissen, dass durchaus teilweise einen geringen Einfluss gibt auf die Weine, das Behältnis an sich, wenn man es jetzt alle gleich ausbauen würde, sage ich jetzt mal. Ja, finde ich sehr spannend, die ganzen Behälterversuche von den Weinbauschulen oder von manchen Weingütern. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe so das Gefühl, ja, dass die Weine, die in am Vorn produziert worden sind, doch so einen eigenen gemeinsamen Geschmack oder so ein bisschen in der Geschmacksrichtung geht. Da kann man jetzt natürlich diskutieren, hat das nicht schon wieder was eher mit Maischekontakt zu tun, also das mit der Amphore ja. Sich. Aber würdest du sagen, gibt so die Amphore auch so eine Richtung, Geschmacksstil, oder ist das rein, wie man den Wein drin produziert?
Fangen wir vielleicht so an. Das Hauptargument, die Amphore zu verwenden, ist ja für die meisten Winzer, dass es ein Gefäß ist, was einen Sauerstoffeintrag erlaubt.
Mhm, genau. Mhm.
Prinzip ähnlich wie beim Holzfass, aber in erhöhter Menge.
Mhm.
Bei gleichzeitiger relativer geschmacklicher, keine geschmacklichen, also relativ geschmackloser Ausbau dann ist. Also jetzt, du hast eben beim Holz was klarerweise den Einfluss geschmacklicher Natur.
Mhm.
Und das ist eben das Hauptargument. Das heißt, ich verwende ein Behältnis, was mir eine Mikrooxygenisierung erlaubt. Das ist ein konstanten Sauerstoffeintrag in den gärenden Most und oder dann im Ausbau im Wein, ohne dass ich sozusagen eine geschmackliche Beeinflussung erfahre.
Mhm.
Weil das ist ja eben dann für viele Winzer nicht Teil des Terroirs. Gerade wenn man sozusagen nur das in die Flasche bringen möchte, was vom Weingarten kommt, von der Traube, dann wäre das natürlich wünschenswert, dass ich eben keine geschmackliche Beeinflussung habe, die dann im Keller erfolgt. Ne?
Mhm.
So. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt. Also prinzipiell heißt es ja, dass wenn ich Ton brenne bis ab 950 Grad Celsius, dass der Ton dann chemisch inert wird, das heißt im Prinzip nicht mehr reagiert.
Mhm.
An sich wäre Ton ja basisch. Wein ist eine Säure, das heißt, wir haben eine klassische Situation von einer Säure-Basen-Reaktion.
Mhm.
Und wenn ich Ton jetzt brenne, ab 950 Grad, da wären wir dann im Bereich, wo wir schon sehr heiß oder sehr hochgebrannte Terrakotta oder dann schon in den Bereich von Steingut gehen. Und dann Steinzeug wäre dann eher so Richtung 1100, 1200 Grad und ab, sagen wir etwa 1250, 1300 bis 1450 sind wir dann bei Porzellan. Also, dass ich dann keinen Einfluss mehr hätte, dass es so hoch gebrannt ist, dass es wirklich keine Reaktion mehr stattfindet. Und dem, ich will nicht sagen, widersprechen einige Winzer, aber die meinen halt schon, dass sie Einflüsse haben.
Mhm.
Nämlich Einflüsse in die Richtung, dass der Wein, ich verwende jetzt bewusst dieses etwas verpönte Wort, mittlerweile mineralischer wird.
Mhm.
Dass ich eine Reduzierung in der Säure habe. So, und dann wären wir ja dabei, dass da was reagieren muss, ne? Dass da was passiert. zum Beispiel bei den georgischen Amphoren wird immer als eines dieser Argumente gebracht, warum gerade georgische Amphoren, dass der Ton silberhaltig ist, auch wenn man da nur bei einem Gehalt von etwa 1-1,5% sind. Und Silber antibakteriell wirkt und damit hätte ich da einen sehr guten Schutz für den Wein, dann kann ich wieder an unter anderem an einer Schwefelung sparen oder das überhaupt lassen, wäre nur dann ein Argument, wenn da was reagiert. Mhm. Also das ist eben der große Punkt, habe ich eine Reaktion zwischen dem Inhalt und dem Material oder nicht? Habe ich eine Reaktion, georgische Amphoren werden in der Regel mit Bienenwachs ausgekleidet, das wird dann zwar abgeschabt, damit die, also man muss dazu sagen, georgische Amphoren werden etwas niedriger gebrannt, sind auch vom Ton her etwas gröber, das heißt, die haben größere, also die haben die Mikroporen, die alle Amphoren haben, aber haben dann etwas größere Makroporen und um diese Makroporen zu stopfen, damit man da keinen markanten Verlust hat an Inhalt, wird das mit Bienenwachs eben ausgekleidet und dann so gut es möglich ist natürlich dann auf den Außenseiten wieder entfernt, also an der Kontaktfläche sozusagen entfernt, dass nur die Poren eben damit befüllt sind. Aber hätte man im Prinzip ja auch eine Reaktionsmöglichkeit. Das heißt, da wäre es dann interessant, weiter dahingehend natürlich Untersuchungen zu machen. Ich kenne auch Untersuchungen von aus Klosterneuburg zum Beispiel mit verschiedenen Behältnissen mit grünem Mettliner, wo zum Beispiel die Aluminiumwerte im Amphorenwein höher waren. Markant höher als in anderen. Jetzt muss man wissen, Ton besteht in erster Linie aus Aluminium und Eisenoxiden.
Ich glaube, dann haben wir den gleichen Bericht gelesen, weil das habe ich auch gehört.
Ja. Das heißt, da sind wir in einer Situation, einerseits wird behauptet, wir haben keine Einflüsse, ne? Vom Material. Andererseits haben wir da gewisse Ergebnisse in Studien oder in Analysen, auch Erfahrungen von manchen Winzern, dass da eventuell Reaktionen stattfinden. Das nächste, was natürlich auch nicht interessant wäre jetzt, in der Hinsicht ist, wenn ich Ton brenne, fixiere ich ja ein gewisses Magnetfeld. Ne? Also wie da zum Beispiel Einflüsse sind. Ne?
Ich meine, ich finde es ja ganz spannend. Man darf ja auch nicht so ein bisschen vergessen, jetzt nicht an sich der tatsächliche Einfluss von dem Material, sondern auch von dem Wein, wie er produziert ist. Wir haben schon, oder das ganz am Anfang angesprochen, dass die Amphoren oder die Behältnisse teilweise auch eingegraben werden, ist ja dann auch wieder was anderes. Die Temperatur unter der Erde, ich habe auch irgendwo schon mal gehört, dass Ton oder generell auch die Erde, wenn es eingraben ist, die Leitfähigkeit von der Wärme her nicht so super ist. Das heißt, der Wein drinnen kann auch schon mal mehr haben, also teilweise bis zu 30 Grad bei der stürmischen Gärung, was ja nicht unbedingt normal ist bei einem Stahltank, bei einer normalen Weißweinvergärung. Also das wird ja wahrscheinlich auch nochmal einen Unterschied beim Wein, beim Geschmack her machen. Das heißt, es wäre echt tatsächlich interessant, wenn man so einen hundertprozentigen Vergleich irgendwie machen kann, wobei das halt immer schwierig ist, gell? Du hast auch schon angesprochen, die Amphoren sind meistens rund, das heißt, die haben so auch diesen teilweise goldenen Schnitt, also der Wein immer in Bewegung ist. Bei Stahltanks hast du das ja meistens nicht. Ist ja auch wiederum ein Einfluss. Also es ist echt, glaube ich, schwierig, da so einen hundertprozentigen Vergleich zu sehen, ob vielleicht ist auch viel Marketing dabei, ich weiß es nicht. Wie würdest du das sagen? Vielleicht spielt das auch eine Rolle?
Ich habe mir diese Frage selber mal gestellt, aber es gibt ja viele Amphorenweine am Markt, wo ich im Prinzip rein vom Wein, vom Etikett ja keine Ahnung habe, dass es aus der Amphore kommt.
Ja.
Also da geht dann das Argument, dass das rein ums Marketing jetzt geht, ja irgendwo, das ist schwächer, als wenn ich sage, ich mache ein Etikett, wo es entweder droben steht oder ob ich es in gewisser optischer Form schon andeute, dass
da irgendwie
Amphore im Spiel ist. Klar, also in der Vermittlung des Weins vom Winzer, vom Händler, vom Sommelier, am Gast im Lokal, wird es sicher zur Sprache kommen, weil es halt dann doch anders ist. Es ist nicht gewohnt. Wir sind bei uns gewohnt, das Holzfass. Das ist seit der Keltenzeit das haben ja nicht einmal die Römer im Prinzip gekannt, bis sie eben dann Gallien erobert haben und das eigentlich aufgenommen haben und auch selbst außerhalb des keltischen Raumes eigentlich fast nur als Transportgefäß verwendet haben. Mhm. Und vorher waren so diese riesen Schläuche. Ne?
Ja.
Das heißt, es ist sicherlich, es ist was anderes, keine Frage. Aber wenn man sieht, wie Winzer das unterschiedlich einsetzen, also ich selber arbeite mit Winzer zusammen, ich habe fast keinen ausschließlichen Amphorenwein im Sortiment.
Mhm.
Das wäre jetzt für mich einer, der in der Amphore sowohl vergoren wie auch ausgebaut ist.
Mhm.
Also das ist für mich im Prinzip dann ein klassischer Prototyp, sondern sehr viele Mischvarianten. Von Vergärung in der Amphore, ich habe auch mitgebracht einen, was ganz spannend ist, einen Petnet.
Auf den freue ich mich schon.
Vergoren in der Amphore, bis er eben ca. 20 Gramm Restzucker hat und geht dann in die Flasche, wo er dann durchgeht.
Mhm.
Dann kenne ich Winzer, die Teile des Traummaterials in der Amphore gerne im Maischekontakt vergehren, aber dann im Ausbau wieder anders. Also, dass nur ein Teil ist. Also, das heißt, da wird schon teilweise überlegt und der Winzer hat dann schon eine Vorstellung, warum er das macht.
Mhm.
Also das rein auf Marketing. Ich glaube, da sind wir mittlerweile schon ein paar Jahre drüber, über die Zeit, wo das wirklich eher noch eine Marketing-Sache war.
Beim Thema am Vorrang.
Ja. Also dafür ist das Thema
schon zu lange her.
Gewisserweise bei den Winzer schon in einer gewissen Breite auch angekommen. Mhm. Also das ist und auch nicht mehr so das Alleinstellungsmerkmal, ich sage, okay, jetzt habe ich einen Amphorenwein, da bin ich jetzt der Einzige am Markt. Und
nein, das ist jetzt schon lange.
Also darum geht ja. Das Thema, also das Argument, finde ich, greift es kurz dabei.
Ja.
Mhm. Es hat eine gewisse Vorteile. Ich habe vorher schon erwähnt, das Thema der Mikrooxygenierung.
Mhm. Ein spannendes Wort.
Sagen wir mal, es ist auf alle Fälle nicht ein vergleichbarer geschmacklicher Beeinflussung wie beim Holzfass. Das ist es nicht.
Mhm.
Nur natürlich unterscheiden sich da die Amphorentypen voneinander. Also ich habe natürlich wie beim Holzfass auch das Thema, wie groß ist das Gebinde. Also der Effekt beim Holzfass ist ja auch umso größer, je kleiner das Fass ist, weil ich natürlich in Relation zum Inhalt natürlich viel mehr Kontaktfläche haben. Mhm. Und das ist bei der Amphore das Gleiche. Also wenn ich natürlich mit kleinen Amphoren arbeite, die mehrere hundert Liter oder so bis 1000 Liter haben, das ist ein Unterschied, als wenn ich dann größere hätte. Also ich meine, in unseren Breiten spielt das eh meistens so im Bereich 1000 bis maximal 2000 Liter ab. Aber sowohl in Georgien wie auch in Spanien haben sie bis zu 15.000 Liter fassende Amphoren produziert.
Mhm.
Lustigerweise in beiden Gegenden mit der gleichen Technik. Das ist eine händische Arbeit. Ne?
Aber schon Bereich Amphore oder ist es dann schon eher mehr Zisterne, die?
Nein, irgendwie Amphore.
Echt wahr?
Aber natürlich dann in Georgien klarerweise eingegraben. Ja. Das muss man vielleicht dazu sagen. Der große Unterschied der georgischen Amphoren zu praktisch allen westlichen Amphoren ist ja die Wandstärke. Also die georgischen Amphoren sind ja maximal 1,5 bis 2 Zentimeter stark. Und werden ja schon aus diesen Gründen eingegraben. Weil sonst ab einer gewissen Volumen einfach der Inhalt so einen großen Druck ausübt, dass die gesprengt werden.
Mhm.
Und die also im Prinzip freistehen, ich kann natürlich kann machen, was ich will im Prinzip. Ne? ich kann natürlich auch die spanischen, weil das natürlich die in Europa jetzt gesehen die längste Tradition hat, die Tinajas, also Westeuropa, die kann natürlich auch eingraben, aber die haben ja Wandstärken bis 10 Zentimeter. Da haben wir schon mal einen Unterschied, wie viel Sauerstoff prinzipiell durchgeht. Abgesehen davon, dass der Ton, weil das ja auch beim georgischen Ton wird in der Regel eine Sorte verwendet, während man ja, das kennt man auch vom Töpfern, in der Regel ja verschiedene Tone mischt, um eine bessere Qualität zu bekommen, auch da eben weniger porös zu sein und so. Das heißt, die sind weniger porös, sind auch noch stärker, das heißt, da haben wir weniger Sauerstoffeintrag. Sie sind aber in der Regel freistehend. Georgische sind dünner, poröser, sind aber eingegraben. Das heißt, im Prinzip durchs Eingraben reduziere ich auch wieder natürlich Sauerstoffeintrag, Manche haben es freistehend, auch die Georgischen, die sind dann in der Regel verstärkt mit Beton außen, Klaus Preisinger zum Beispiel hat da was, oder zum Beispiel mit Kalk außen. Das heißt, wird es dann verstärkt, dann reduziere ich natürlich auch wieder. Ganz zu schweigen davon, wenn ich eben, wie es Frank Cornelissen gemacht hat, die innen durch mit Epoxidharz quasi vitrifiziert, also komplett luftdicht abschließt, ja. Da habe ich dann überhaupt nichts mehr von diesem Effekt. Mhm. Also auch wieder, es sind natürlich Unterschiede, wie diese Amphoren dann, wie stark sie sind, welcher Ton, wie ich sie aufstelle oder ob ich sie eben eingrabe, man unterschiedliche Art von Sauerstoff ein, aber prinzipiell, wenn man schon generell Aussagen treffen möchte, hat man einen höheren Sauerstoffeintrag als beim Holzfass.
Mhm, okay.
Und ja. Im Gegenteil natürlich auch, das Spannende ist ja die Frage des Schwundes. Der ist im Prinzip bei gleichem Volumen deutlich höher als bei den Tongefäßen.
Das ist auch ein spannender Punkt. Ich habe nämlich auch in dem, ich weiß nicht, ob es der gleiche Artikel war, gelesen, dass vor allem im Georgien auch Tradition oder üblich ist oder war, keine Ahnung, weil du gesagt hast, Schwund, dass man eigentlich nur so 50% bis 60% irgendwie verwendet hat, auch von dem Gefäß an Inhalt, weil das Gelege sie unten halt einfach gesammelt hat und man das auch nicht wirklich gut filtern oder trennen hat können und deswegen auch irgendwie nur der obere Teil irgendwie abgeschöpft worden ist, händisch. War wahrscheinlich auch früher, also man hat ja jetzt teilweise auch in Georgien die Technologie, dass man abpumpt wahrscheinlich, was ich mir vorstellen kann. Aber das ist jetzt nur zum Punkt Schwund, weil du das angesprochen hast. Mich würde aber nur interessieren, weil man ja doch, wenn man Wein aus einem Amphorengefäß denkt, ja doch irgendwie an eine gewisse Weinstilistik denkt. Oder hast du schon mal einen Wein ohne Maischevergärung oder Maischekontakt aus einer Amphore probiert? Das würde mich interessieren.
Ist gar nicht so selten.
Echt?
Also, okay.
Aber wird es dann
weniger kommuniziert? Man muss
ja dazu sagen, kommuniziert?
Die Frage dieses, um nochmal auf diesen Sauerstoffeintrag zurückzukommen, der hat ja auch eine Wirkung auf, wenn wir jetzt beim Thema der Gärung sind, natürlich auch eine Wirkung auf die Hefen. Und mit besserer Sauerstoffversorgung unterstützt natürlich das Wachstum und vor allem die Vermehrung der Hefen. Und das ist natürlich ein Argument oder ein gutes Argument für Spontangärung. Spontangärung ja risikoreicher ist. Und dann natürlich mit dem höheren Sauerstoffeintrag, den ich habe, quasi unterstütze ich da die Spontangärung. Und was natürlich dazu kommt, im Speziellen eignet sich die Amphore für Maischegärung. Also quasi, das ist zu deiner Frage, ob es Weine gibt, auch ohne Maische, es gibt's, aber sie ist natürlich prädestiniert für Spontangärung mit Maischekontakt. Okay. Für das ist die Amphore prädestiniert.
Mhm. Aber es gibt es durchaus, echt.
Maischegärung speziell für den Faktor der Form. Also das heißt, da müsste ich dann theoretisch nicht in die Amphore gehen, könnte natürlich in die Eiform aus Beton haben oder aus Holz wiederum. Aber ja. Das Argument für viele Winzer ist ja dann, okay, wenn ich jetzt auf die zur Form sprechen komme und sage, ich kann die Form ja auch aus Holz nachbauen oder eben aus Beton, dass gegen das Holz spricht eben die geschmackliche Beeinflussung und gegen den Werkstoff Beton, dass es eben nicht natürlich ist. Mhm. Also das heißt, da trifft sie dann wieder die Naturweinszene, eben die Überschneidung Naturweinszene und Gebindefrage. Ne? Mhm.
Bleibt nur noch Stein.
Weil Beton wäre ja auch im Prinzip geschmacklich so gut wie neutral. Ne? Mhm. Speziell, wenn es dann eben innen sogar nur verglast wäre, dann hätte man nur den Faktor der Form. Ne? Mhm. Und wenn wir da gleich anschließen, die Form ist ja insofern relevant, weil ich ja eine Thermodynamik habe, die ich dadurch, dass ich keine Ecken und Kanten und Winkel habe, in dieser quasi Eiform eine stärkere Thermodynamik habe, eine permanente Bewegung in der Mitte des Gefäßes in einer Wirbelform von unten nach oben und an den Seiten wiederum eine Bewegung nach unten. Also durch Temperaturunterschiede, weil die Temperaturunterschiede dann die Dichte des Most oder der Weines beeinflussen. Und kühlere Flüssigkeit ist ja dichter, wärmere Flüssigkeit ist weniger dicht. Weniger Dichtheit, sie steigt auf und das macht sie eben in dieser Wirbelbewegung. Und durch diese Bewegung habe ich einerseits eine natürliche Klärung, wenn wir jetzt dann schon am Ende der Gärung sind und im Ausbau. Das heißt, ich kann zum Beispiel brauche weniger bis gar keine Schönungsmittel. Ne? Mhm. Und darum sind auch georgische Weine prinzipiell, abgesehen von der Farbe jetzt, ja, aber auch so klar, obwohl sie eben teilweise mit 100% Maische gearbeitet sind, weil sie das alles am Boden absetzt. Ne? Mhm. Der andere Faktor ist, ich habe eine viel homogeneren Inhalt und eine konstante Bewegung der Hefen während der Gärung, ohne dass ich, was ich ja gerne mache, eben eine Pischage mache, ne, während der Gärung, speziell wenn ich eben mit Maische arbeite, und die ja einen erhöhten Druck auch auf die Hefen ausübt. Dass die kann im Prinzip das Gebinde geschlossen halten und habe trotzdem diese Bewegung, eine viel homogenere, das gleicht auch die Temperatur wieder aus, und dann sind wir bei dem Punkt, was du vorher mit Temperatur auch angesprochen hast, das heißt, ich habe homogenere Vergärung, die Temperaturen sind konstanter und ich habe nicht so große Sprünge in den Temperaturen. Weil wenn die Temperatur auf und ab geht, ist viel sanfter und dadurch wird es speziell zum Ende der Gärung spannend.
Das heißt, da eigentlich fast besser für die Hefen, weil es nicht so einen Druck auch ausübt. Okay, spannend.
Ja, aber den Effekt hätte ich eben in anderen Gebinden auch, wenn sie diese Form haben.
Aber ist dann das Thema Batonnage, also das Untertauchen, überhaupt dann notwendig, wenn es bei dieser Form sowieso zirkuliert? Weil ich habe schon irgendwo gelesen, dass man das teilweise macht oder machen muss. Oder ist es zu schwer, dass es von sich aus sich bewegt? Wahrscheinlich.
Ja, prinzipiell sammelt sie schon die Schalen an der Oberfläche während der Gärung. Also das passiert schon. Aber wenn man jetzt sich den Spezialfall der georgischen Amphoren anschaut, die werden ja verschlossen. Ne? Das aber nicht komplett, also gibt es auch. Teilweise haben sie ein ganz kleines Loch, wo man dann zum Beispiel Stroh durchsteckt, dass das im Prinzip ganz leicht entweichen kann. Aber speziell, wenn es nicht entweicht, dann habe ich natürlich eine gewisse Art an CO2-Schicht, die sich natürlich ganz oben bildet, die natürlich einen Schutz ergibt gegenüber bakterieller Ansiedlung und Beeinflussung. Was sie aber sammelt, sind natürlich die Kerne. Das heißt, ich habe dann im Hinblick auf die Tanninauslagung, wo ich dann natürlich, habe ich eher aus den Schalen und weniger aus den Kernen, weil die relativ schnell zu Boden sinken und dann eben diesen Spitz verbleiben, die georgischen Amphoren haben, und damit schon, also wenn sich das da in diesen Spitz sammelt, viel weniger Kontakt passiert zum umgebenden Wein, als wenn das jetzt komplett eben unten wird.
Ja, klar, okay. Du hast ja am Anfang auch angesprochen, die werden ja in unterschiedliche Länder produziert, also es ist, wenn man sich jetzt da die Vorstellung, also man muss sich die Vorstellung, dass alle Amphoren in Georgien produziert werden, man muss sich das von dem ein bisschen verabschieden. Also Italien mit die Terrakotta-Böden ist ja, oder mit die Böden ist ja ein sehr großes Vorkommen, so. In Spanien, in China teilweise ja auch, gibt's da auch, oder ist es eine qualitative Frage, oder ist es eher eine Frage von, wie ist dann die Amphore, wie schaut die aus, oder sucht man sich das überhaupt aus? Bei der Wahl von der Amphore spielt das eine Rolle, von wo das kommt? Was würdest du sagen?
Ich habe Winzer kennengelernt, die teilweise auch aus logistischen Gründen zum Beispiel mit spanischen Amphoren angefangen haben und das, ich will nicht sagen bereuen, aber sagen sie würden eigentlich am liebsten umsteigen.
Echt?
Auf die georgischen. Wie gesagt, das sind logistische Gründe. Mittlerweile, also damals, wie ich mich eben verstärkt damit beschäftigt habe, vor 10 Jahren, war das so, dass eigentlich der Transport der Amphore mehr kostet hat als Georgien. Echt? Zum Beispiel nach Österreich als die Amphore selber. Auch die Verfügbarkeit war so ein Thema, weil es hat zu dem Zeitpunkt damals, ich kann mir vorstellen, dass das mittlerweile großartig anders ist, aber damals nochmal 5 Produzenten gegeben in Georgien, die das gemacht haben. Mhm. Die waren alle jenseits der 60. das ist eine ziemlich langwierige händische Arbeit. Das ist eine ganz eigene Technik, das ist eine Wulsttechnik, nennt man das, wo so Würste eben gefahren werden, wenn man es tun und die dann Schicht für Schicht aufgetragen werden, meistens zwei Schichten, die so um die 10 cm hoch sind. Okay. Und das muss dann wieder trocknen und dann und dauert im Prinzip samt Brennvorgang so eine Amphore, nehmen wir jetzt einmal so ein Mittelding mit 1000 Liter, so in 3, 4, 5 Monate, je nachdem, so in dem Rahmen dauert die Produktion eine Amphore.
Würde ja aber jetzt dann auch begründen, warum es auch nicht so günstig ist, muss man ja dazu sagen, dass Amphore gar nicht
dabei
so
immer das Argument ist, ich kann es natürlich, der Lebenszyklus einer Amphore natürlich deutlich länger als beim Holzfass, außer
ja,
benutzt
klar.
Das Holzfass dann auch ad infinitum, wenn ich möchte, aber in der Regel werden ja dann die ja dann auch ausgetauscht nach einer gewissen Zeit und Amphoren kann ich theoretisch permanent verwenden. Ne?
Mhm.
Das Thema ist halt immer auch eben, grabe ich es ein, wie grabe ich es ein oder wie fixiere ich das und wie vor allem reinige ich das. Das Thema Hygiene ist ja eines der wichtigsten im Weinbau, oder jetzt im Keller in dem Falle. Ne? Wie mache ich das mit Amphoren und wie mache ich das speziell mit denen, die eingraben sind?
Mhm.
Während die natürlich stehende, sagen wir mit 500 Liter Inhalt, das kann man natürlich viel leichter reinigen. Bei den Geräuschen muss man dann zum Teil hineinkraxeln.
Das ist auch nicht so spannend. Ja.
Das Interessante ist ja, alles das, was wir jetzt besprechen, Sauerstoffeintrag, Form, Einfluss, Material, das ist ja für die Georgier selber komplett irrelevant. Die sagen, das war immer unser Gefäß, da ist auch nichts Magisches dran und ja, das ist halt unser Gefäß, das alles andere ist Blödsinn. So würden sie das jetzt krass formuliert sagen. Und für die ist es halt das Gefäß, mit dem sie Wein machen, so wie ja, wer anderer das halt immer im Holz gemacht hat.
Mhm.
Also da, für die ist das, sind das alles ja, Nebenschauplätze.
Und ganz normal.
Genau,
also ganz normal, ja.
Weil in Italien gibt es ja ein Sprichwort, das sagt ja, eine Amphore voll mit Wein schafft mehr Wunder als eine Kirche voller Heiliger.
Okay.
Das ist wahrscheinlich weniger bezogen auf den Amphorenwein, aber mehr geht es mehr um den Inhalt. Ne?
Ja.
Aber es ist ja nichts Magisches im Prinzip dann dran, außer, also sicher noch Thema werden wir das in unserem Gespräch natürlich, wenn man das biodynamisch ein bisschen sich anschaut.
Mhm.
Aber es ist schon ein Thema. Also, wie ist das zusammengesetzt? Vor allem nämlich dann, welche Auswirkungen im Prinzip aufs Gefäß hat.
Mhm.
Wie das dann mit dem Wein ausschaut drinnen, ist dann wieder, müsste man sich jetzt dann genauer anschauen. Auch natürlich unterschiedlicher Ton, unterschiedliche Brenntemperatur, unterschiedliche Hersteller, ist dann unterschiedliche Form. Es ist ja nicht jede Amphore im Prinzip jetzt goldener Schnitt.
Mhm.
Sondern das machen, ich weiß das eigentlich nur von einem Produzenten in Südfrankreich, der das speziell gemacht hat, die dann natürlich Thema Porosität, das haben wir ja schon angesprochen, kurz.
Mhm.
Ja.
Du.
Dann natürlich auch immer die Frage, wie löse ich dann auch an der Lippe, also oben, die Lösung zwischen Gefäß und Deckel. Also da kommen auch unterschiedliche. Also das ist dann schon spannend, wo das jetzt herkommt. Ne?
Mhm. Ja, da habe ich schon unterschiedliche Arten gesehen, mit zweimal irgendwie verschlossen, mit Druck, also mit Gummidichtung. Also da gibt es ja unterschiedliche Lösungen.
Ein Produzent im Rondal zum Beispiel, ich glaube im Rondal war es, der hat sich eingebildet, was ich eh toll finde, wenn man natürlich sich jetzt dann wieder mit einem Schritt jetzt schon Richtung Biodynamie bewegt, jetzt vom Gedanken, Tonvorkommen aus vom eigenen Grundstück zu nehmen.
Mhm.
Das hat ja nicht funktioniert, weil der so schlechter Qualität war, den haben sie dann schon mischen müssen mit einem anderen Ton auch.
Okay.
Also diese Überlegung gibt es dann schon auch. Oder grabe ich das jetzt, Carbola macht das meines Wissens, der hat in Istrien, der hat die Amphoren im Weingarten eingraben, andere stellen es in Kästen auf und haben halt rundherum Weinbergserde. Also der Kontakt zu der eigenen Erde, wenn es schon nicht der eigene Ton ist, ne? Da gibt es schon so Überlegungen.
Cool, ja. Thema Terroir dann wieder gut unterstrichen, so auf die Art von der Überlegung her.
Genau, ja. Aber auch wieder da, wie der Eingangssatz von mir halt war, es ist eben, es ist ein Gebinde am Ende und viele Winzer behandeln es auch nur so.
Mhm.
Ich sage im Prinzip, ist es hat eben Sauerstoffeintrag, Form und so weiter. Aber im Prinzip, ob das jetzt aus Georgien kommt oder 200 Kilometer entfernt, wenn ich in Spanien bin, aus der Gegend von Valencia aus nochmal, die nachher ist gleich. Ne? Mhm. Weil es spielen, wie gesagt, andere Faktoren dann auch eine Rolle. Das Handling, es ist ja nicht nur das Gefäß, ich muss ja mit dem dann auch arbeiten können.
Ne? Absolut. Du, ich spechtel schon die ganze Zeit auf das tolle Produkt, was du mitgenommen hast. Ich freue mich schon sehr. Ich glaube, es ist jetzt perfekt an der Zeit, wenn wir schon mal ein bisschen probieren. Wir haben jetzt da schon unterschiedliche Sachen und Einflüsse und so besprochen. Aber das ist jetzt nur ein Produkt, was man in der Art und Weise eigentlich nicht so kennt. Oder ich zumindest habe es nicht kennt. Ich finde aber schon mal den Verschluss cool, eigentlich sehr traditionell, wenn man das so mal sagen kann.
Genau, ursprünglicher Bügelverschluss.
Ja, cool.
Der übrigens sehr viel aushält.
Ja.
Und ein Ancestral.
Mhm.
Opa. Weingut Anima Mundi.
Cheers. Sehr wohl.
Anima Mundi aus dem Penedès, also der Weinbauregion nahe Barcelona.
Mhm.
Das biodynamische Projekt vom größeren Weingut Ati Rocca.
Okay.
Seit vorigem Jahr wird es im Sortiment und er macht einen Stillwein in der Amphore, den Pelz, den...
Den haben wir ja gehabt mit dem Peter Heimlich, glaube ich, zum Thema biodynamische Weine, gell?
Ganz war genau, ein reiner Maccabeo, den er in der Amphore vergärt, mit etwa 30% Maischekontakt und dann, also 30% an Maische. Und dann im Holzfass ausbaut.
Okay.
Und in dem Falle jetzt Nogabaisch ist ein Ancestral, also Petnet-Methode, das ist die ursprüngliche Form der Schaumweinerzeugung. Das heißt mit einer einzigen Gärung, die aber dann im Prinzip in welchem Gebinde auch immer startet, in dem Falle in einer Tonamphore und dann mit dem Restzucker in der Flasche eben durchgärt und dadurch eben dann die Kohlensäure gebunden wird. In dem Falle auch noch auf der Feinhefe bleibt, also auf der Hefe bleibt für 1,5 Jahre und degorgiert wird. Also
cool.
Nicht, dass was durch die Bank passiert bei Petnetz, dadurch auch eben sehr klar und präzise.
Ja, das Thema spannend, degorgierte Petnet, haben wir ja schon besprochen, auch mit Andreas Schachen-Huber zum Thema Petnet, was auch ein sehr, sehr cooles Thema ist. Ich finde so Grundwein in der Amphore angegoren, so überhaupt noch nie gehört, vielleicht auch ein spannendes Thema, vielleicht einmal für einen Andreas zum Anhören oder zum Probieren. Wo kriegt man den Wein bei dir? Kriegt man den?
Genau, bei mir. Also, falls ich es nicht erwähnt habe, Unchained Selections ist der Name meines Unternehmens. Gibt es auch einen Webshop dazu, das heißt, das wäre dort eben erhältlich. Nogabaisch Jahrgang 21, den wir jetzt probieren, was ich zum Beispiel auch noch nie gehabt habe bei Petnet herstellt, wie gesagt, mir ist das Wort Petnet für den Wein fast ein bisschen zu ordinär.
Was würdest du sonst sagen?
Wie oben steht Ancestral. Also okay. es hat schon ein bisschen einen anderen Touch.
Ja.
Auch deshalb, wenn man uns unter Petnet meistens was Trübes, Funkiges vorstellt.
Ja, absolut.
Und das ist ja eigentlich von der Aromatik und vom Charakter her und auch von den Hefenoten schon, kratzt es schon am Cover.
Ja, also es ist ja, muss ich schon sagen, oftmals Petnet entweder sehr funky, wie du schon gesagt hast, oder sehr primärfruchtig. Weder noch, muss ich ehrlich sagen, bei dem. Wobei, ich war jetzt eigentlich ein bisschen schockiert, wo ich den probiert habe, weil diese Stilistik von Amphorenwein, obwohl das der jetzt nicht wirklich in der Amphore so ausgebaut worden ist, sondern eigentlich ja nur angegoren ist, aber tatsächlich für mich, vielleicht ist das jetzt da Placebo, keine Ahnung, aber so leicht rüberkommt, wenn du verstehst, was ich damit sagen will, dieses leicht, vielleicht auch die Rebsorte, keine Ahnung, dieses leicht dezent Honig, Blüten, ähnliche, was ich meistens krieg, von dem Gebinde. Und, wie du gesagt hast, dieses vielleicht schon leicht, war ganz schwierig zum Beschreiben, mineralische, Ja, vielleicht kommt das auch von der Rebsorte.
Ja, es ist natürlich immer bei den Dingen eine Frage, wie lange hat das jetzt den Kontakt mit deinem Vorbein? Ne?
Ja.
In dem Falle bewegen wir uns da wahrscheinlich so im Bereich von 10 Tagen.
10 Tage.
Es ist eine spanische Amphora, eine Tinaja, mit der er arbeitet. Also mehrere. Es sind jetzt nicht viele, weil den Wein gibt es, glaube ich, Das ist hier auf der Flasche oben auswendig, weil 2000 Flaschen. Mhm. Also, das sind jetzt dann nicht eine Armada an Amphoren, die da im Einsatz sind. Also, das ist einmal der eine Punkt. Was ich zum Beispiel, ich muss da sagen, es ist immer ein bisschen schwierig, weil man natürlich weiß, mit was man zu tun hat, wie bei allen Dingen beim Wein, dann findet man natürlich die Dinge, ne?
Sicher.
Im Glas.
Wenn man es der Sommelier vorher gesagt hat, dann riecht man sowieso jedes Aroma dann raus.
Also ich kann mir, was ich sehr gut nachvollziehen kann, was ich letztens einmal von einem Winzer gehört habe, ist stilistisch gesehen, aber da wäre natürlich von Amphorenwein die Rede, die deutlich längeren Kontakt mit der Amphore oder haben länger in der Amphore verweilen. Die Frucht tritt in den Hintergrund. Ähnlich wie beim Holzfass, aber sie wird nicht so sehr überlagert oder verdrängt wie im Holzfass. Das heißt, die Amphore, wie gesagt, wir haben einen Sauerstoffeintrag, wenn man das jetzt aus der Warte auch sieht, betont die Frucht mehr, als es das Holzfass macht. Mhm. Aber natürlich nicht in der Weise, wie es ein Stahltank macht. Und diese Honignoten, die gebe ich dir recht, aber die finde ich zum Beispiel eher in den georgischen Amphoren, wo man mal wieder die Frage hat, ist das jetzt dann eben teilweise eben Reaktion mit dem Bienenwachs, was aufgetragen worden ist an der Innenseite. Es hat für mich, also die Frage ist, komme ich jetzt bei dem auf, oder würde ich blind auf einen Einsatz von Amphoren kommen?
Ja, schwierig.
Natürlich, ja. Es ist jetzt kein, dort durch das lange Hefelager vor 1,5 Jahren, das kaschiert natürlich jetzt auch ein wenig, aber es ist für mich schon was eher in die, also ich hätte da dann eher einen, oder die Tendenz auf alle Fälle, dass wir nicht im Stahltank sind.
Ja.
Das auf alle Fälle, aber natürlich dadurch, dass das jetzt bei Schaumweinen jetzt natürlich weit weg von der Regel ist, ne? Hätte ich eher auf Holzfassgärung tippt, dass man da angehrt und dann eben in die Flasche geht.
Ja. Ja, schon sehr, sehr spannendes Produkt, muss man sagen. Also danke.
Es ist ein Maccabeo, das ist vorher noch nicht gesagt worden, glaube ich, zur Sorte. Und was ich zum Beispiel auch wieder eine Frage, aber auch das, da geht es halt dann eher ein bisschen weg von da, vor allem mehr zum Thema Maische-Einsatz und so weiter. Also Maccabeo wäre zum Beispiel eine Sorte, die jetzt nicht in das extreme und dann vielleicht orangige jetzt reingeht, wenn man jetzt diesen schieren Term Orange Wine verwendet. Also dieses harsche, auch farblich extrem prägnante, das habe ich bei dieser Sorte dann weniger. Ne? Wobei das dann wiederum, so kleiner Einschub, das wäre ja eher dann in der Tradition von Westgeorgien. Also wenn man da wieder jetzt den Bogen an den Anfang spannt, sowohl oder noch geografisch nach Osten und dann auch historisch. In Georgien haben wir zwei Traditionen und die Ostgeorgier in Kacheti, nahe der aserbaidschanischen Grenze, da wird mit 100% der Maische gearbeitet und in Westgeorgien Richtung Schwarzes Meer wird nur mit 10 bis maximal Drittel der Maische, 10% oder knappes Drittel gearbeitet.
Okay.
Das ist einer der Unterschiede. Es gibt ein paar Unterschiede von den Traditionen dort, aber wenn man jetzt eben zum Thema Maische-Einsatz.
Zwei Themen, was mir auf jeden Fall nur interessieren würde. Ich meine, du hast jetzt schon ein paar Mal das Thema biodynamisch angesprochen. Das würde ich aber gern nachdem dann noch kurz besprechen. Das ist auch, wir probieren jetzt schon Spanien, wir haben oftmals das Thema Georgien gehabt, auch schon jetzt Thema Österreich, Preisinger, Heinrich, kurz besprochen. Wenn du sagen würdest, man sucht als Sommelier oder als Weingut zum Probieren jetzt nach einem Wein aus der Amphore. Was sind so deine Go-To-Regionen? Oder vielleicht hast du sogar ganz coole Tipps von irgendwelchen Weinen speziellen oder von speziellen Weingütern, wo du sagst, hey, das wäre mal ganz was Cooles zum Probieren.
Ich muss dazu sagen, mein persönlicher Geschmack geht ja mehr und mehr weg von maischevergorenen Weißweinen. Insofern, wenn man das mag, dann sollte man sich sicherlich einmal eine Flasche georgischen Wein gönnen, was am besten die georgische Sorte Kazitelli, wobei das eher ein bisschen, das ist schon etwas kräftiger, also in der Regel, das würde ich empfehlen, damit man taucht ja dann irgendwo auch in die Ursprünge sozusagen in gewisser Weise des Weinmachens ein. Sonst wenn man auch wiederum mit Maische-Einsatz ist man sicherlich in Istrien gut aufgehoben. Gibt es auch Winzer, die dort das schon sehr lange machen. Joschko Grafner ist ja der Pionier in Westeuropa. Der hat ja schon Anfang der 2000er Jahre mit georgischen Amphoren angefangen. Aber deshalb, weil er mit dem damals herrschenden Weinstil, da sind wir wieder Parkerpunkte und diese ganzen Geschichten, zu viel Holzeinsatz, schwere Weine, gerade beim Ruten und so weiter, überhaupt nicht klarkommen ist. Und sie gedacht hat, wenn er nicht am Ende der Weingeschichte sozusagen happy wird, muss er an den Anfang gehen, so wie beim Erd damals gesagt, den schönen Spruch. So wie man das reinste Wasser nicht an der Mündung des Flusses bekommt, sondern an der Quelle. Ist an die Quelle sozusagen gegangen und das ist halt beim Weinmachen Georgien oder der Kaukasusraum, sagen wir es so, ein bisschen größer geografisch gesehen. Vodo Pivets, definitiv würde ich Ihnen raten, sehr elegante Weine aus der Witowska-Traube. Einer, der übrigens die Amphore wirklich großteils aus technischen Gründen verwendet. Und sonst gibt es ja in Österreich auch, in der Südsteiermark, tolle Sachen vom Sepp Muster. Zum Beispiel die Erde, wenn man es einmal kriegt, es gibt ja nicht so viele Flaschen mehr. Fällt mir jetzt nur ein. Was ich ganz nett finde, habe ich im Sortiment, ist eben Chenin Blanc da am Fore von Bruno Dubois. Ein bisschen funkiger, also es wird dann schon etwas mehr Trinkspaß mit. Ich meine, das kommt dazu, dass das so Saumur ist, das ist sowieso schon ein bisschen nicht so karg wie umliegendere Gegenden. Also das finde ich recht spannend und vor allem, das wäre wirklich dann ein Wein, der sowohl vergoren als auch ausgebaut ist für ein Jahr in der Amphore.
Ja, das ist aber spannend dann aufgrund der, sage ich jetzt einmal, wahrscheinlich eher höheren Säure von der Region durchaus wahrscheinlich. Ja, nein, ich finde generell, dass...
Und da haben wir zum Beispiel den Fall, dass das wirklich dann auch, dass der Wein nicht so viel Säure transportiert. Ne? Ja. Also dass dann vielleicht doch was dran ist, dass man da eine leichte Reduktion in der Säure, das Eindruck sondern bekommt. Ne?
Ja, wobei der Maischekontakt ja wieder so ein bisschen den Eindruck von verminderten Säure vom Geschmack her ja wieder so ein bisschen schildert. Genau. Ist auch wieder spannend.
Und sonst gibt es ja genug Winzer, die das teilweise, wie ich schon vorher gesagt habe, verwenden, auch gerne eben für Teile des Traummaterials, was im Maischekontakt steht, dass man da dann eben die Amphore dafür verwendet in der Gärphase. Weil es eben gewisse Vorteile bietet, wenn man mit Maische, wenn man spontan gärt. Und da kommen wir eben zu dem Punkt. Also gerade in der Naturweinszene ist es immer ein Thema gewesen, die Amphore, auch aufgrund des natürlichen Materials. Und dann als Überleitung speziell dann für biodynamisch arbeitende Winzer.
Thema biodynamisch, genau. Gut, dass du das ansprichst. Würde mich nur total interessieren, weil, wie gesagt, morgen kommt der Niki Moser und da werden wir wahrscheinlich zu dem Thema jetzt nicht wahrscheinlich so viel besprechen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie überhaupt was in der Tonamphore machen. Aber würdest du schon sagen, dass es ein bisschen vielleicht dazugehört, Hand und Fuß geht das Thema. Gibt es viele biodynamische Weingüter, die Amphoren benutzen? Oder was ist da die Idee dahinter von der Biodynamik und Amphore?
Benutzen ist immer so ein Begriff, weil man weiß ja teilweise nicht, was im Keller von jemandem vor sich geht.
Ja, aber zumindest von der Idee.
Also ob man genau. In einem hinteren Raum eine, oder wenn, gerade bei denen, die eingraben sind, also wenn man bedenkt, das hat jetzt mit unseren Breiten weniger zu tun, aber die Quefri-Tradition in Georgien war ja eigentlich in der russischen Zeit verboten.
Okay.
Und hat sich aber erhalten, weil wenn das im Garten irgendwo eingraben ist, findet man es halt auch nicht so leicht. Ne?
Ja, ja.
Also wie gesagt, wenn das jemand dann damit experimentiert und nicht an die große Glocke hängt, es bietet sich halt für das Thema an. Also es fängt ja schon mal an, dass Rudolf Steiner ja das Material Ton als so eine Art Mediator zwischen Erde und Kosmos ansieht. Und die ganzen biodynamischen Präparate ja in Tongefäßen aufbewahrt werden sollen.
Mhm. Genauso Rudolf Steiner, nur für diejenigen, der eigentlich der Mann von früher für den biodynamischen Wein, der das Ganze eigentlich
weltweit... Er hat leider nicht vollendet seine Schriften dazu, hat sich begründet Anthroposophie und hat halt mal über die Landwirtschaft auch geschrieben, und das findet halt dann in erster Linie im Weinbau statt, die Anwendung.
Mhm.
Es sind zwei Aspekte, die für biodynamische Winzer, wann sie dann das wirklich über sozusagen das technischen Vorteile, wie gesagt, man muss natürlich immer in Reaktion sein, die Amphore hat ja auch Nachteile. Also es ist ja nicht nur, dass sie nur Vorteile bietet, sonst würde man wahrscheinlich alle umstellen auf 100% Amphore. Und der größte Nachteil ist ja natürlich die Hygienefrage.
Mhm.
Und das Handling dazu. Also für Winzer, die jetzt sozusagen in diese biodynamische Welt komplett eintauchen und das wirklich verinnerlicht haben, sind ja zwei Aspekte da interessant. Das ist die Form, die Nicolas Joly hat das schon mal so formuliert, dass eben an einen Uterus erinnert, wo der Wein sozusagen geboren wird. Die Eiform, die man ja eben vom Hühnerei auch kennt, eigentlich eine der stabilsten Formen, die die Natur geschaffen hat. Und eben darin, was man ja nachweisen kann, eben mit den thermodynamischen Kräften ja dann doch Prozesse ablaufen.
Mhm.
Und der andere Aspekt ist eben speziell der, wenn ich die Amphore eingrabe. Das heißt, dieser Kontakt zur Erde, im besten Falle im Freien, so wie sozusagen die Natur ihre Kräfte, ihre Energien eigentlich über die Wintermonate in den Boden zieht, sozusagen der Wein dann in der im Boden vergrabenen Amphore natürlich auch stärker in Kontakt mit diesen Kräften ist, als in einem abgeschotteten Keller.
Mhm.
Wobei auch der ja oftmals unterirdisch ist, also man bewegt sich ja da dann schon sowieso in dieser Sphäre, aber natürlich dann draußen bei einem Gefäß, was vielleicht im Falle der Quefis gerade einmal 1,5 Zentimeter Wandstärke bietet zwischen Wein und umgebendem Erdreich.
Mhm. So wie es ja eigentlich auch generell in der Biodynamie ist, mit dem Hornmist, mit dem Eingraben. Also so nach dem Gedanken würdest du sagen, dass es auch Sinn macht, natürlich dann das Gefäß einzugraben. Ja, absolut.
Wobei zum Aspekt der Form kann man natürlich dann auch wieder sagen, kann ich auch andere Gefäße wählen. Und was natürlich dazu gesagt werden muss, und das hat eben Joschko Grauner auch sehr schön formuliert, also für ihn ist ja die Amphore auch es wirkt ja Verstärker. Das heißt, ich muss im Prinzip perfektes, gibt es natürlich nicht in der Natur, aber annähernd perfektes Traummaterial in die Amphore füllen oder in dem Falle dann den daraus resultierenden Most, weil die Amphore verstärkt in beide Richtungen. Das heißt, sie ins Positive wie ins Negative. Also wenn ich da im Prinzip, was ja eh keiner machen wird bei der Arbeit, die dahinter steckt, fülle ich wahrscheinlich eh nicht irgendwelche Reste ein. Aber also es ist, wie gesagt, sehr saubere Arbeit nötig und auch mit Köpfchen, wie bei allen Dingen. Und da sind wir dann auch wieder bei der sogenannten Naturweinszene. Also das ist ja nicht eine Szene oder ein Bereich, wo ich nichts mache, weil ich es nicht weiß, sondern das ist ja ein bewusstes Zurückhalten und genau wissen, was passiert und genau wissen, wann ich vielleicht dann eingreife. Ne?
Ja, ich glaube, dass wir da wieder differenzieren müssen. Es gibt ja in dem ganzen Bereich, gibt's ja immer zwei Richtungen. Also wenn man das so sagen kann, es macht ja einen riesengroßen Unterschied, wie wenn ich einfach wo was eingib und dann nach einem Jahr nehme ich es raus und das verkaufe ich dann als Wein. Oder ich informiere mich, ich mache da Experimente damit, bis dass ich nach 10 Jahren dann endlich weiß, was am besten reinpasst. Also es kommt ja wirklich darauf an, wie arbeite ich mit diesem Produkt am Fore überhaupt. Und wenn man das, also wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass das alle am Fore Weine so produziert werden, man gibt was rein, wartet ein Jahr und gibt es dann raus. Das hört man nämlich mittlerweile sehr, sehr oft. Wie kann man für so eine Flasche Wein 20 bis 40 Euro verlangen, wenn man im Endeffekt weniger Arbeit damit hat? Glaube ich fast gar nicht, weil, wie du schon angesprochen hast, sehr wenig zusätzliche Stoffe reinkommen, meistens irgendwas mit natürlicher Klärung funktioniert, das ja doch auch sehr viel Weinwissen und Spitzengefühl ist und wie du schon gesagt hast, sehr wichtig ist, dass da sehr gutes Traubenmaterial reinkommt und das auch wieder sehr viel Arbeit im Weingarten bedeutet. Also ja, ich glaube, wir müssen uns da von der...
Das sagt ja, wird da jeder Winzer, der mit einem Foren arbeitet, uns ernst nimmt.
Ja.
Jetzt sind wir wieder beim Thema Marketing oder
ja, so. Ja, genau.
Sagen, dass da spannen wir wieder den Bogen zu biodynamischen Winzern, zu Naturweinwinzern. Das Hauptarbeit ist im Weingarten. Mhm. Und ohne das funktioniert der Rest dann nicht. Und in einer Amphore dann schon gar nicht. Und ich habe natürlich viel höheres Risiko in der Amphore. Ich habe viel höheren Schwund durch Verdunstung und durch effektiv durch die Poren geht halt was verloren an Flüssigkeit. Das habe ich dann da drinnen auch. Die Gebinde sind natürlich kleiner. Es war nicht was im Stalltank produziert. Das heißt, das ist auch viel mehr Arbeit. Das ist in Relation der Arbeitsschritte pro Gebinde ist natürlich viel mehr da. Ne? Und dann habe ich dann mehrere Gebinde, wenn ich das mache. Oder da ist auch mehr Arbeit dahinter und das Risiko ist eben höher. Weil, wenn ich sage, okay, wenn ich schon gewisse, also wie gesagt, so heterogen wie die Gruppe in einem Form meinen ist, so, wenn ich sage, okay, man macht zumindest gewisse Pfeiler, wie es sein sollte, oder dann ist es eben im Prinzip spontan gegangen, dann ist es vielleicht sogar mit Maische-Einsatz, wobei das ist schon, aber es ist, dann habe ich da eben eine risikoreichere Art der Weinmachen, des Weinmachens und ja, das bezahlt man dann auch am Ende zum Teil. Mhm. Vielleicht nur, ich habe einmal einige Monate auf dem Weingut die Lese gearbeitet und dann auch die Kellerarbeit 2 Monate lang gemacht. Ich sage es nicht dazu, bei wem und wo, aber war mit auch einem Amphorenwein. Und was ich da nie verstanden habe, war, dass man, wie gesagt, alles macht, wie es, kann man jetzt blöd gesagt, im Lehrbuch steht, bis hin dazu, dass man Traubenmaterial von Nullschnitt-Weingarten nimmt.
Mhm. Okay.
Und dann wird noch in die Amphore geschwefelt.
Okay. Das ist aber auch ein spannendes Thema.
Also, das war für mich nie nachvollziehbar, weil, ja.
Weil ich irgendwie schon mal wo
gelesen. Also es ist schon nachvollziehbar, na klar. Ja. Warum ich es mache, ich reduziere ein Risiko, aber im Prinzip
der Sinn dahinter ist ja.
Da verkaufe ich das um, weiß ich nicht, 60 Euro die Flasche oder was.
Okay. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da irgendwo gelesen, dass das dann die Polymerisation vom Gerbstoff ja wieder hindert, die Schwefelzugabe, obwohl das ja eigentlich gewollt ist, dann wird der Wein bitterer, die Oxidation ist dann eigentlich schon wieder hinfällig. Also, ja, spannendes Thema. Ja.
Im Prinzip ist es ein Gebinde wie jedes andere. Also, ja. ich kann einen kompletten, aus komplett konventionell bewirtschafteten Weingärten das Traubenmaterial verwenden und aus dem dann einen Vorwein machen. Mhm. Eben. Ich kann nicht eine Reinzuchthefe verwenden. Also, das ist ja nicht. Das Gebinde verlangt ja nicht eine Spontangärung. Also ich kann da drinnen auch machen, was ich will. Insofern, ja, das ist wie vieles. Es ist sehr, sehr breit und ich kann alles mitmachen und ja.
Cool. Ich glaube, du sagst, das Thema ist sehr breit. Wir könnten uns da stundenlang über das Thema unterhalten. Wir sind aber schon wieder am Ende des Podcasts. Ich habe für dich noch die zwei berühmten Fragen zum Abschluss. Flo, wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst du?
Es gibt leider so viele tolle Sachen, das ist ja das Problem, dass man sich vorstellt. Aber ich wäre wahrscheinlich ein Inselwein.
Okay.
Cool. Und von der Sorte her, ja, vielleicht. Die Sorte tritt ja sowieso, wenn ich Terroirwein mache, etwas in den Hintergrund. Das ist das Schöne dabei. Es ist, ich arbeite ja auch mit Sake und da ist ja der Reis im Prinzip nur das Vehikel, dass ich Stärke transportiere, aus der ich dann nachher in der Vergärung mit Zwischenschritten eben Alkohol produziere. Ist ja beim Wein nicht, also so krass ist ja beim Wein nicht, aber weil natürlich Terroirwein mache, tritt ich ja quasi einen Schritt zurück vom Sortencharakter. Und so gesehen, wahrscheinlich bin ich wirklich der Inselwein.
Du bist der Inselwein, sehr cool. Ja, haben wir zum ersten Mal jetzt. Also, coole Antwort.
Ja, die sind so schön salzig mineralisch. Das ist herrlich.
Ja, absolut. Ja, und wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus? Vielleicht sogar zum Thema, zum heutigen Thema am Foren.
Ich kann mir schon vorstellen, speziell auf Amphoren bezogen, dass das Thema dann einfach viel gelassener gesehen wird. Also es ist kommt ja mittlerweile eh schon auch bei Winzern breiter an. Ich glaube, die Aufregung ist auch nicht mehr so groß da. Man wird sich da einfach mit einem Gebinde arrangieren, was so ist wie anders. Es wird wahrscheinlich mehr Wissen dazu geben, klarerweise, weil das ja nur in relativ am Anfang steckt. Und dann wird so, wie wird sich alles sehr, sehr schön irgendwo in der Mitte einpendeln, wie beim Naturwein. Die Zeit der Extreme ist auch vorbei beim Naturwein. Dass alles am Markt kommt und genug schlechter Wein dabei ist, aber Hauptsache es hat dieses Label Naturwein und dann verkauft sich's oder ich bringe es unter dem Label, weil das erlaubt mir ja eh alles, weil es ist ja nicht, das ist halt so, wie es ist. Ne? Und hat genug Impulse auch für die etablierten Weinbau und die etablierte Kellerwirtschaft gegeben und wird bei der Amphore genauso sein. Ich meine, die Domäne Wachau hat ein paar Amphoren stehen und macht, ich glaube, mittlerweile nur mehr den Riesling, aber auch nicht mehr seit gestern, sondern eh schon einige Jahre. Also, wie gesagt, das man wird das dann sehr nüchtern betrachten und dort, wo es sich lohnt und wo der Einsatz gerechtfertigt ist aufgrund der önologischen Vorteile, die es bietet, wird man es halt machen. Cool. Das wird dann jeder abwägen. Sozusagen sind wir in einer freien Gesellschaft, wo jeder Winzer das dann noch für sich entscheiden kann.
Cool.
Und darum werden wir nie aufhören, Wein trinken, weil jeder Winzer was liefert, was seine Berechtigung hat und
hoffentlich
immer eine spannende Reise ist auf alle Fälle. Mhm.
Ja, danke nochmal, Flo, fürs Kommen. Ich finde es ein sehr spannendes Thema. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit dem Thema bis jetzt, eigentlich bis vor der Recherche vom Podcast, sehr wenig beschäftigt. Auch für mich jetzt ein neues Thema, also nicht nur für euch unter die Probeschluck-Zuhörerinnen. Aber ich glaube, dass da der Flo ein sehr, sehr, sehr cooler Gast war. Also wenn Sie zu dem Thema noch mehr wissen wollt oder euch irgendwie einprobieren wollt, macht es gerne. Bin mir sicher, dass wenn ihr Fragen habt, ihr könnt es gerne kommentieren. Ich werde dann auf den Flo zurückkommen und ihm ausfragen, wenn er Zeit findet. Echt mega cooles Produkt, was du mitgenommen hast. Sehr, sehr cool. Wenn ihr Lust habt, es auch zu probieren, schaut rein an Chain Selections. Cooler Shop. Und ja, vielleicht sieht man sie irgendwann nochmal und sonst das nächste Glas irgendwo auf einer Weinmesse oder irgendwo anders.
Gerne. Definitiv. Cool. Auf ein Glas bin ich immer zu haben.
Sehr cool. Dann ciao, servus.
Ciao.